Ich hoffe, Sie sind wieder fit. Und wir kommen jetzt zu Punkt 14. Die Ameise legt doch Wintervorräte an. Ein uraltes Ärgernis im Spannungsfeld Bibel und Wissenschaft war Sprüche 6, Vers 6. Der weise König Salomo, der ja die Natur sehr beobachtet hat und daraus Ableitungen auch für das praktische Leben gemacht hat, sagt dort: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Hier wird gesagt, dass die Ameise offensichtlich im Sommer Vorräte anlegt für die schwierige Zeit des Winters. Und das hat man in der Wissenschaft bestritten, so etwas gibt es nicht. Und das gleiche Problem wird gerade nochmals gesagt in Sprüche 30, 25, in dem Kapitel von Agur Benjake: Die Ameisen ein nicht starkes Volk und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. J.T. Mockridge und H. McCook machten die Entdeckung um 1880, dass Ameisen doch Wintervorräte anlegen. Und Sie sehen hier sogar eine Darstellung von Microsoft von einem Ameisenbau. Und Sie sehen, ganz unten im Bau ist diese Kammer angeschrieben mit Wintervorratskammer. Also Microsoft ist jetzt auch soweit in dem Bereich, ja? Wie die Bibel. Die biblische Ameise ist übrigens im Besonderen Messosemirufus. Aber auch da vergingen ja Tausende, bis die Wissenschaft gleich weit war. Ich habe ja gesagt, es ist eine menschliche Bemühung um Fortschritt, aber es geht manchmal ein bisschen lang. 15. Am Anfang doch kein Männlein. Das klingt etwas mysteriös. Wir lesen im Psalm 139, 16. David spricht über das Wunder der Bildung des Menschenkörpers im Mutterleib. Und da sagt er von sich persönlich: Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen, er spricht Gott an, und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Nun ist es so, in der Wissenschaft hat man bis ins 19. Jahrhundert geglaubt, dass die männliche Samenzelle beim genauen Hinsehen unter dem Mikroskop ein kleines Männchen ist, das dann eben im Mutterleib über 9 Monate heranwächst und dann kommt so ein größeres Männlein oder auch ein Weiblein von, sagen wir, 52 Zentimeter, so typischerweise, heraus. 3,9 Kilo, manche sind ein bisschen dicker und andere magerer. Das kommt nicht so dann ganz sehr drauf an. Aber so hat man sich das vorgestellt. Und natürlich, Zeiss war natürlich noch nicht da mit diesen guten Linsen. Und so war das die Auffassung in der modernen Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Aber in der Bibel hätte man schon längst nachlesen können: Meinen ungeformten Knäuel. Und im Hebräischen steht wirklich Golem. Und Golem ist ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Und hier sehen Sie ein fantastisches Bild. Am dritten Tag nach der Zeugung. Ich war die männliche Zelle, Keimzelle, hat sich verschmolzen mit der weiblichen Keimzelle und so entstand die Zygote. Das ist das befruchtete Ei. Und es ist so, die Zygote wandert dann durch den Eileiter. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung, die Befruchtung ist also die Zerschmelzung von Samenzelle und Eizelle, 36 Stunden nach der Befruchtung setzt im Eileiter bereits die Zellteilung ein. Diese Zelle teilt sich und wird 2 Zellen. Und diese 2 teilen sich dann wieder, 4 Zellen. Dieser findet etwa zweimal pro Tag statt und so sehen Sie hier den Menschen im Anfangszustand am dritten Tag. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und dann geht die Entwicklung weiter und mit der Zeit beginnen sich dann Furchen zu bilden, aus denen sich dann die verschiedenen Körperteile herausbilden. Aber es ist alles, alles da. Nicht wahr? Man kann nicht sagen, ja, der Mensch ist am Anfang eine Amöbe. Nein, in der Amöbe steht etwas ganz anderes im Erbgut. In meinem Erbgut steht, wie man mich bauen muss, ja? Und in Ihrem Erbgut, wie man Sie bauen muss. Ist alles da. Das ist einfach ein Mensch in Entwicklung. Übrigens, wenn ein Mensch in Entwicklung ist, darf man ihn nicht töten. Ich bin ja heute auch ein Mensch in Entwicklung. Zum Beispiel auf dem Gebiet des Sportes würde ich sagen, auf der Abwärtsentwicklung. Und ich spreche jetzt nicht über andere Gebiete, aber Menschenentwicklung, ob abwärts oder aufwärts, darf man nicht töten. Und das sind Menschen in Aufwärtsentwicklung, von denen David sagt, bereits im Buch des Lebens eingeschrieben. Fantastisch. Weil Gott für jeden Menschen das Leben will. Aber wenn ein Mensch während seines Erdenlebens, während seiner Gnadenzeit, die Gott ihm zuteilt, das geht spätestens bis zum Tod, kann aber auch schon früher enden, wenn er sich nicht zu Gott hinwendet und die Vergebung Gottes im Glauben annimmt, dann wird aus dem Buch des Lebens gestrichen. Mit ewigen Konsequenzen. Wir kommen zu Punkt 16, Beschneidung am achten Tag. 3. Mose 12, Vers 3. Da finden wir ein Gesetz für das Volk Israel. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Jedes jüdische männliche Baby muss beschnitten werden. Und zwar am achten Tag. Nicht am siebten. Und nicht erst, wenn es zehnjährig ist. Also am achten Tag. Ja, heute wissen wir, wie ideal das ist. Das ist die Entdeckung von Dr. Nathan Sancillo. Er hat herausgefunden, dass vom ersten bis zum fünften Tag nach der Geburt der Mensch im Blut noch zu wenig Prothrombin hat. Das ist ein Gerinnungsstoff, der bewirkt bei einer Verletzung, dass das Blut eben beginnt zu gerinnen und dadurch kommt es dann zum Verschluss der Wunde. Das ist der Anfang der Heilung. Und so ist es also ganz gefährlich, würde man ein Kind gerade nach der Geburt verletzen, besteht die Gefahr der Verblutung. Und erst recht bei der Beschneidung. Das ist schon ein richtiger Angriff. Und am dritten Tag zum Beispiel hat der Mensch 30% Prothrombin. Und dann geht das täglich hinauf. Der Peak, der höchste Punkt wird erreicht am achten Tag mit 110%. Und am neunten geht es runter auf 100. Und beim gesunden Mensch bleibt das dann für das ganze Leben. Also der achte Tag wurde entdeckt als der ideale Tag für die Beschneidung. Fantastisch. Und natürlich könnte man sagen, ja, man kann es doch mit 10 Jahren auch machen. Ja, natürlich. Im Islam wurde ja dieses Beschneidungsgebot aus dem Judentum kopiert. Wie viele andere Dinge auch. Aber ich war zum Beispiel oft in islamischen Ländern und habe gelernt, in Tadschikistan ist das so, wenn der Junge vielleicht 10 ist, kommt die Großmutter mit dem Küchenmesser. Und dann wird das erledigt und die armen Jungs, die wimmern dann eine ganze Woche lang, können nicht mehr spielen. Das ist ganz schrecklich. Also da hätte ich wahrscheinlich auch einen Schaden, wenn ich dann später wieder ein Küchenmesser sehe. Aber mit 8 Tagen... Das ist absolut nicht registriert. Da kriegen Sie keinen Schaden. 17. Punkt vom Nutzen der Beschneidung. Wir haben gelesen, und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Ich habe nur darüber gesprochen, warum genau am achten Tag. Aber es wird doch sehr deutlich als göttliches Gebot vorgeschrieben, das muss geschehen. Was ist der Nutzen der Beschneidung? Nun, jüdische Frauen haben gemäß den bestehenden Studien bis zu 8,5 mal weniger Gebärmutterhalskrebs als nicht-jüdische Frauen. und jüdische Männer haben signifikant weniger Krebs am Glied. Nun, das erklärt sich so: Unter der Vorhaut haben wir eine Situation von einer gewissen Feuchtigkeit und einer gewissen Wärme gegenüber der Umwelt, und das ist ideal zur Entwicklung von Bakterien und Viren. Und so entwickeln sich automatisch unter der Vorhaut diverse Krankheitserreger, die bei der Frau, bei der Ehefrau, dann eben Krebs im Gebärmutterhals verursachen können. Als ich mal bei uns in der Gemeinde darüber gesprochen hatte, hat ein Arzt, ein Freund von mir, gesagt: Aber du musst, wenn du das erzählst, musst du den Leuten eben sagen, die müssen jetzt nicht Panik, dass sie nicht Panik bekommen müssen, wenn sie nicht beschnitten sind. Weil mit Hygiene, mit täglichem Waschen und so, da kann man sehr, sehr viel erreichen. Also eben, das habe ich das erfüllt, was er mir gesagt hat. Aber es ist doch wirklich ganz eindrücklich, wie sich all diese Gebote nachweislich eben zum Segen auswirken und wirklich einen Sinn, eine Bedeutung haben, die erst die moderne Wissenschaft so richtig nachvollziehen konnte. Bevor wir weitergehen, möchte ich ein kurzes Wort sagen zu Ökologie und Mittelmeerländer. Es gibt ein EU-Projekt mit dem Titel Mediterranean Desertification and Land Use von Brandt and Thorns, Chichester 1996. Und da kann man lesen, die Gefahr der Bodendegradation, also dass der Boden schlecht wird, ist bei dem hier gegebenen Klima, also ums Mittelmeer herum, bei dem hier gegebenen Klima besonders hoch. Die Desertifikation, die Wüstenbildung, wird nicht primär durch das Klima verursacht, sondern durch Entscheidungen, die auf allen Stufen der Gesellschaft die Landnutzung betreffend gefällt werden. Also hier wird klar, meine Damen und Herren, dass die Landwirtschaft in den Ländern rund ums Mittelmeer eine sehr sensible Sache ist. Und zu diesen Mittelmeeranrainern gehört auch das Land Israel. Nun finden wir in der Bibel verschiedene Gebote im Blick auf die Landwirtschaft, die genau diesem Punkt Rechnung tragen. 18. Nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen. Noch während der Wüstenwanderung, nach dem Auszug aus Ägypten, schreibt Mose um 1600 vor Christus, im Blick auf die Landwirtschaft, die die Israeliten dann im Land Kanaan, später im Land Israel, ausüben sollten. 3. Mose 19,19, Gott spricht: Meine Satzungen sollt ihr beobachten, dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22,9, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Warum dieses Gebot? Und heute verstehen wir, mehrjährige Pflanzen wie Weinstöcke und Oliven, die auch im nächsten Jahr wieder da sind und Frucht bringen, und einjährige Pflanzen, Getreide, das nur für ein Jahr ist, ja, die dürfen nicht zusammen angebaut werden. Diese Regel, die Beachtung dieser Regel, verhindert eine zu starke Auslaugung des Bodens. 19. 3 Jahre Schonzeit. 3. Mose 19, 23. Und wenn ihr in das Land kommet und allerlei Bäume zur Speise pflanzet, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Das heißt, betrachtet diese Frucht als unrein. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten, es soll nichts von ihnen gegessen werden. Da hätten die Israeliten sagen können: Gott mag uns diese Früchte im Land nicht gönnen. Warum sollen wir 3 Jahre lang, wenn wir einen Apfelbaum gepflanzt haben, auf Frucht verzichten? Und heute verstehen wir das ganz gut. Die Biomasse, all diese Früchte der ersten Jahre, die runterfallen und dann auf dem Boden zu Kompost werden, die Biomasse von 3 Jahren wird so dem Ökosystem zugeführt. Das führt zu Humusbildung. Humusbildung wiederum führt zu einer größeren Wasserspeicherung im Boden, und das hat zur Folge, der Baum wird dann groß und stabil, und später werden sich dann höhere Ernteerträge einstellen. Aber man konnte das nicht verstehen damals. Man musste einfach gehorchen, weil Gott es gesagt hatte. Punkt 20, Sabbatjahr. 2. Mose 23, 10. Und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, das soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberge tun und mit deinem Olivenbaum. Ha. 6 Jahre Landwirtschaft und dann gibt's ein Jahr Ferien. Tut ja auch mal gut, oder? Also da darf man den Boden nicht anbauen. Warum? Das könnte ja zu Hungersnot führen. Nun, das Ganze wird noch dramatischer. In 3. Mose 25 müssen Sie lesen. Dort wird erklärt, alle 7 mal 7 Jahre, die israelische Landwirtschaft war immer in 7 Jahreszyklus aufgebaut, Zyklen aufgebaut. Nach 7 mal 7 Jahre kam also wieder dieses Sabbatjahr. Und das 50. Jahr, das Jubeljahr, war nochmals ein Sabbatjahr. 2 Jahre lang musste man auf Landwirtschaft verzichten. Ha, das brauchte Glauben. Nun, heute verstehen wir, das führt natürlich zu einer Regeneration des Bodens. In diesem Jahr entsteht eine Wiederauffüllung der Humusschicht. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf eine günstige Landwirtschaft. In der Zeit von Karl dem Großen im Mittelalter hier in Europa, da hat die Erntemenge das ausgestreute Saatgut lediglich um 60% überstiegen. Also 1 Liter Weizen, sagen wir, hätte dann gegeben 1,6 Liter als Ergebnis. Europa, anfangs des 19. Jahrhunderts, da hat man eine Erntemenge von 300% gehabt gegenüber dem ausgestreuten Saatgut. Aber wir wissen durch die Archäologie aus der Nord-Negev-Region, kommen wir gerade vor ein paar Tagen von dort her, in der Antike hat man dort Erträge gehabt, mehr als 600%. Und das ist Wüstenregion. Das ist dann nicht die Sharon-Ebene oder die Jezreel-Ebene und so weiter. Sie sehen, ich komme ganz in Schwärmen, wenn es um die fruchtbaren Gebiete Israels geht. Aber dort 600%, das haben große Teile Europas nicht mal im 20. Jahrhundert gehabt. Und da verstehen wir die Auswirkung der biblischen Gebote. 21. Punkt. Ich habe ja schon erklärt, in 3. Mose 11 haben wir die Kaschrut-Regeln. Welche Tiere darf man als rein essen, wenn man Jude ist, Israelit ist? Und da wird erklärt in 3. Mose 11, 2, redet zu den Kindern Israel und sprechet. Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat, und Wiederkäut unter den Tieren, das sollt oder dürft ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Und dann kommt unter anderem eben auch der Hase, das habe ich ja schon erklärt. Also, was passt dazu? Ja, Kühe, Rinder, Wiederkäuer und Spalthufer, Ziegen, Schafe und so weiter. Nur die. Nun, das hat verschiedene Gründe. Pansentiere, also Tiere, die mehrere Mägen haben, und einer davon ist eben der Pansen. Nennt man Pansentiere, wie Rinder, Schafe und Ziegen. Die besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora. Zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Wir sind nicht geschaffen, um Gras zu fressen. Das muss ich meinem kleinsten Jungen, jetzt ist er schon ein bisschen größer, beibringen. Der wollte, als er noch kleiner war, jetzt ist er 12, aber ist vorbei glücklicherweise, als er noch kleiner war, wollte er Kuh spielen im Garten. Und er hat dann Gras gefressen. Muss ich mir erklären, das dürfen wir nicht, Gras fressen. Unser Magen ist nicht dafür gebaut. Und übrigens die Hasen auch nicht. Aber die können das eben dann zweimal durchlassen. Dann ist es wieder okay. Aber das kann Haniel nicht. Und da muss man also den Kindern erklären, ihr müsst lieber Salat nicht fressen, aber essen. Das ist gesund, das ist für uns, ja? Und nun ist es gut, wenn also die Haustiere, die man hält, wie Pansentiere, die können von Futter leben, das für Menschen unbrauchbar ist. Und das ist eben wichtig, wenn die Ressourcen beschränkt sind. Schweine, die sind ja nach der Bibel unrein, die soll man nicht als Haustiere halten, um das Fleisch zu essen. Schweine haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Das wissen viele immer noch nicht. Die denken, so Küchenabfälle aus den Restaurants, das sei ideal. Nein, die sind sehr verletzlich und Schimmelpilz tust du ihnen so wenig gut wie uns. Aber sie lieben ein Entrecot, die Schweine auch. Sie lieben Karotten, die Schweine auch. Die lieben alles, was wir lieben. Und darum ist es nicht ideal, wenn die Haustiere das Gleiche wollen wie wir. Es ist doch besser, wenn die das fressen können, was wir nicht können. Und wir essen dann, ja, je nach Geschmack. Jetzt kommt noch dazu. Man hat festgestellt in der modernen Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, wiederkäuende Spalthufer. Eben Rinder, Schafe, Ziegen, aber natürlich auch wilde Tiere wie Rehe, Hirsche, die sind alle koscher, sind weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel das Schwein. Und im Prinzip weiß das jede Hausfrau, dass man Schweinefleisch länger braten muss als ein Rindstück. Und das hängt damit zusammen, damit man diese Erreger auch gründlich abtöten kann. Nun sind natürlich diese Gesetze für eine gesunde Fleischernährung ganz besonders wichtig in heißen Ländern wie im Nahen Osten, wo sich dann diese Erreger eben noch schneller nach dem Schlachten weiter vermehren können. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja, und was ist mit dem Rinderwahnsinn? Ja gut, also der Rinderwahnsinn würde ich besser bezeichnen als Menschenwahnsinn. Wie ist die Krankheit gekommen? Man hat Kühe zum Fressen gegeben. Ich weiß, man hat ja Tiermehl verfuttert. Das weiß ja jedes Kind, dass ein Rind ist doch kein Löwe, oder? Und das darf man doch nicht wieder natürlich die Tiere ernähren. Und durch diese wieder natürliche und durch Geldliebe motivierte Angelegenheit haben wir diese schlimme Seuche ausgelöst. Aber vergessen wir mal den Rinderwahnsinn, dann ist das eben wirklich so, dass die idealen Tiere sind im Blick auf eine gesunde Fleischernährung. 22. Fische, aber keine Frösche. Ich habe jetzt nur über Säugetiere gesprochen und kommt in 3. Mose 11, Vers 9, das Gesetz über den Kaschrut der Tiere im Wasser. Dieses sollt ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat, in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das sollt oder dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Greuel sein. Ja, ein Greuel sollen sie euch sein, von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen, ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Nun, ganz konkret gesagt bedeutet das, man kann Fische essen. Im See Genezareth in Israel wären das die Süßwassersardinen oder der Muscht, der Petrusfisch, schmeckt gut, und so weiter, ja? Aber keine Frösche, keine Mölche und so weiter. Diese Anweisungen sind eigentlich der billigste Schutz gegen Malaria. Denn durch diese Anweisungen waren Frösche und auch andere Amphibien geschützt. Man durfte sie nicht essen. Ein Beispiel aus der modernen Geschichte, Bangladesch, dieses mit Armut gebeutelte Land, begann circa 1975 mit Froschschenkel-Export nach Frankreich. Franzosen lieben das zuweilen, ja? Und seither ist eine Malaria-Plage ausgebrochen in diesem Land. Und zwar so, dass Gebiete, die traditionell malariafrei waren in Bangladesch, heute malariaverseucht sind. Die Frösche fressen diese Mücken, die malariainfiziert sind, und können so eben diese Verseuchung zurückdrängen. Also wir halten fest, Tiere, die nicht gegessen werden durften, waren somit geschützt. Großartig. Aber wichtig, geschützte Tiere in der Bibel, die werden nicht etwa als heilig bezeichnet, wie der Ibis im alten Ägypten oder die Kuh noch heute in Indien. habe dieses Bild in Indien gemacht. Die Kühe, die haben alle Narrenfreiheit, laufen überall rum, auch auf der Straße. Aber es ist so, gewisse Tiere als heilig zu erklären, kann so verheerend sein wie Unterlassung von Tierschutz, wo es nötig ist. Denn wenn man sagen würde, Frösche sind heilig, ja, und wenn eine Froschplage kommt, darf man die Frösche töten? Nein. Aber in Israel durfte man die Frösche töten, nur nicht essen. Und sonst hat man sie einfach in Ruhe gelassen. Also das ist ganz entscheidend, dieser Unterschied, dass hier gesagt wird, sie sollen euch ein Gräuel sein, die unreinen Tiere. Das bedeutet nicht, dass diese Tiere irgendwie minderwertig sind, aber lasst die Tiere. Aber wenn es eine Gefahr wird, dann darf man sie doch vernichten. 23. Punkt, geschützte Vögel. Nun geht es weiter mit Flugtieren, in 3. Mose 11, Vers 13, also mit Vögeln, aber bis hin zur Fledermaus. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren, sie sollen nicht gegessen werden, ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art. Alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Warum darf man die nicht essen? Gerade vor ein paar Tagen, als ich durch den Negev fuhr, hat ein Strauß dort in der Arava, da in dieser Tiefebene der Wüste, mir ins Auto reingepickt. Also da haben wir wirklich all diese, alle möglichen Vögel. Israel ist wirklich ein Vogelbeobachtungsland. Denn ein Teil der Vögel aus Europa, die im Herbst nach Afrika gehen und dann im Frühjahr wieder zurückkehren nach Europa, die gehen nicht über die gefährliche Route übers Mittelmeer. Da kann man abstürzen und das ist echt gefährlich, oder? Man muss wirklich durchhalten können. Die gehen über die Landbrücke Israel. Darum, wenn sie nach Eilat gehen, dann haben sie dort die Durchflugroute. Da sehen sie alle möglichen Vögel der Welt. Das ist also ganz fantastisch. Nun schauen wir uns mal an diese geschützten Vögel, die man nicht essen durfte. Was fressen die? Also, wenn man die so zusammenfasst, das sind Raubvögel. Die fressen Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten. Der Geier frisst Aas. Störche und Ibisse, Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Reiher, Fische, Frösche, Mäuse. Möwen, Fische, Mäuse. Eulen, Vögel, Säugetiere, Ratten, Mäuse. Raben, Krähen, das sind alles Fresser, auch Aas. Wiedehopfe, fressen Insekten, Heuschrecken. Die Fledermäuse, große Insekten. Und jetzt schauen wir die koscheren Vögel an, die man essen durfte. Also freigegeben waren demgemäß Gänse, die fressen Blättersamen, Enten, Blättersamenfische, Tauben, Blättersamen, Fasane, Blättersamen, Rebhühner, Blättersamen, Singvögel, Blättersamen, kleine Insekten, Eisvögel, Fische, Insekten, Sandflughühner, sind auch koscher, Blättersamen. Also irgendwie hängt das mit der Ernährung zusammen. Ich sage nicht, das sei der einzige Grund. Das Ganze hat auch geistliche Bedeutungen, aber darüber spreche ich heute schon gar nicht. Weil wir müssen ja mal zum Schluss kommen. Ja, also da ist ein Zusammenhang. Und nun wollen wir das ökologisch beschreiben. Da werden also all diese aasfressenden Vögel geschützt. Nun, das sind die Gesundheitspolizisten. Die fressen das Aas, das eben gefährlich sein kann. Nicht wahr? Wir leben glücklicherweise an einem Ort, wo wir sehr viele Krähen haben. Also die sind gerade bei uns so zu Hause. Und wenn mein kleiner Junge früher nach Hause kam, Sie wissen ja, wie das geht. Also wir hatten insgesamt 6 Kinder, aber ich spreche immer von dem Kleinen, weil der ist ein bisschen speziell. Und ja, was stellen Sie sich vor, er kommt heim und sagt, Papa, sieh mal die Maus, die ich gefunden habe. Tote Maus, ja? Muss man erklären, das darfst du nicht anrühren, das kann Krankheiten bringen. Du musst uns sofort die Hände waschen und ja nicht mit in den Mund gehen. Aber glücklicherweise haben wir eben Raben und die sind vielleicht noch früher gewesen als er und haben die Maus geholt. Das sind die Gesundheitspolizisten und die bewirken eine Rückführung von Nährstoffen, oh, aber für sie ist das Nährstoff, in den ökologischen Kreislauf. Und dann haben wir gefunden, da gibt es unzählige Ratten- und Mäusefresser. Die sind ganz wichtig im Blick auf die Pest. Das sind Bakterien, die über Mäuse und Ratten besonders verbreitet werden. Kann man heute mit Antibiotikum behandeln. Aber früher war das eine Katastrophe, die Pest. Heuschreckenfresser sind dabei. Und das ist natürlich ideal, wenn es eine Heuschreckenplage gibt. Wie so immer wieder in Ostafrika. Ich war die Heuschrecken sind ganz normale Tiere und plötzlich, man weiß nicht recht wieso, macht es in den Gehirnen Klick und die können nur noch denken, falls sie überhaupt denken können, vermehren und fressen, vermehren und fressen. Und plötzlich gibt es eine Bevölkerungsexplosion und dann kommen die über die Landstriche hinweg, fressen alles auf, es gibt Hungersnot und dann gehen die zuweilen durch die Sinai-Wüste und dann bis nach Israel. Und da ist man natürlich froh für diese Vögel, die solche Heuschrecken fressen. Und dann haben wir auch Fresser von großen Insekten. Auch das ist angenehm und nützlich für die Menschen. Punkt 24. Nachhaltigkeit und Krieg. 5. Mose 20, 19. Es geht um Krieg. Wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst davon essen und sollst sie nicht abhauen. Hier wird also verboten, selbst im Fall des Krieges, eine ökologische Zerstörung der Umwelt anzurichten. Wenn ich denke, die Römer, die haben sogar ganz bewusst die Ökologie der angegriffenen Völker vernichtet. In Israel im Jahr 70 und Jahr 135 haben die Natur weitestgehend zerstört. Das ist die Politik der verbrannten Erde und die wird hier ausdrücklich biblisch verboten. 25. Punkt, Reinigung von Aasbakterien. Wieder in 3. Mose 11, in diesem Koscher-Kapitel 31 steht, diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wird, wenn sie tot sind, wird unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis an den Abend. Dann wird es rein sein. Nun, verstehen Sie, der tote Körper, sagen wir, von einer Maus oder Ratte, enthält ja giftige und schädliche Bakterien. Und nun, hier geht es darum, solche Tiere, toten Tiere, kommen in Kontakt mit Alltagsgegenständen. Und da wird hier erklärt, so verunreinigte Gegenstände müssen durch Waschen gereinigt werden. Und wir können in der heutigen Sprache hinzufügen, von Bakterien gereinigt werden. Aber die konnte man ja früher nicht sehen. Und so haben wir also Reinigung von Bakterien durch Waschen. Das sind moderne Standards. Nun, eine Variation dazu, Punkt 26, Reinigung von Aasbakterien. Und jetzt nicht durch Waschen, sondern durch Zerstören und durch Entsorgung. 3. Mose 11, 33. Und jedes irdene Gefäß, also ein Tongefäß, in welches eines von ihnen hineinfällt. Alles, was darin ist, wird unrein sein und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Nun, wie sollen wir das verstehen? Man könnte doch das Tongefäß einfach waschen, wie die anderen Geräte. Nein, Körperflüssigkeiten, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in die Poren eines Tongefäßes festsetzen. Und auch wenn man es wäscht, bleibt es drin. Nur die Zerstörung des Gefäßes kann hier helfen. Aber in 3. Mose 6, 21 wird gesagt, wenn dasselbe geschieht mit einem Metallgefäß, dann kann man es scheuern und wieder brauchen. Weil dort kommen die Bakterien nicht in das Gefäß hinein. 27. Punkt, Bakterien und Saatgut. Ich lese weiter. Und wenn von ihrem Aas, von Mäusen und so weiter, auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Ah, wieso jetzt? Und daraus kommt doch dann Nahrung. Also, wieso spricht die Bibel so? Das ist doch widersprüchlich. Ich lese weiter. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Nun, heute verstehen wir das. Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren, weil Samen zu trocken sind. Kein Problem. Aber, jetzt wird hier gesagt, wenn Wasser auf die Samen getan wird, also wenn Samen zum Beispiel gewässert werden, damit sie keimen. Übrigens, dadurch kann man in Israel bis zu mehreren Wochen früher ernten. Diese Methode ist bei den Römern erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus bekannt. Ich behaupte aber nicht, dass diese Stelle sagt, dass Israeliten allgemein eben diese Methode angewendet hätten nach dem Auszug aus Ägypten. Aber es wird einfach gesagt, wenn man Samen mit Wasser in Kontakt bringt, beginnen sie auch zu keimen, dann ist es eben so, Aas in Wasser mit quellenden Samen bringt eine Katastrophe nach einigen Stunden. Die sind völlig infiziert. Sieht man diese Präzision? 28, Bakterien und Fäkalien. 5. Mose 23, Vers 12. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Geräte haben, und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Also die Toilette musste grundsätzlich außerhalb des Lagers gemacht werden. Und dann eben durch Überdecken sollte der weitere Kontakt mit der Außenwelt abgebrochen werden. Sie müssen sich vorstellen, das Volk Israel, das Millionenvolk, zog aus Ägypten aus und musste immer so in Lagern in der Wüste leben. Und was macht man mit den Fäkalien? Raus! Also kann man beim Zelten auch so praktizieren, ja? Eine ganz gute Sache. Erst Ende des 19. Jahrhunderts ist dieses Wissen im Umgang mit Fäkalien in Europa allgemein verbreitet. Ich glaube, wenn man das nicht so praktiziert, dann ist die Gefahr für Typhus, Abdominalis, Cholera, Ruhr und so weiter ist riesengroß. In früheren Jahrhunderten sind in den Armeen Europas mehr Soldaten gestorben im Lager als auf dem Kampffeld. Eben gerade wegen dem Problem, die wussten nicht, wie man richtig umgeht mit den Fäkalien. Da sind so viele Menschen in Europa gestorben, während die Israeliten, die wussten, wie man damit umgeht. Aus der Bibel. In Indien habe ich diese Bilder da, dieses Bild hier gemacht. So ganz typisch für die Region rund um Kalkutta. Die kleinen Dörfer, so kleine Hütten, immer ein paar zusammen und dann einen großen Teich. Und ich stelle dann immer wieder Fragen. Und die Einheimischen, warum macht ihr das so? Und was macht man in diesen Teichs? Und haben sie mir erklärt, alles. Und habe ich gesehen, die schwimmen darin, das Swimmingpool, ganz toll. Und abwaschen habe ich auch gesehen. Aber anderes habe ich dann nicht gesehen, ist klar. Aber es wird wirklich alles gemacht. Auch die ganzen Fäkalien kommen da rein. Und dann wundert man sich, dass die Menschen dahin sterben wie Fliegen. Eigenartig, warum die Gurus, ich meine, die erleuchteten Gurus, nicht so praktische, handfeste Anweisungen gegeben haben wie die Bibel. 29, Bakterien und tote Menschen. 4. Mose 19, 11. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Vers 16. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen Gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Also Kontakt mit Toten führt dazu, man muss den Kontakt mit anderen Menschen abbrechen. Und wir lesen im weiteren Text, man muss sich dann im Wasser waschen. Das war absolut notwendig. Aber in Europa war das so. Der Erste, der das so richtig eingeführt hat, dass Ärzte Hände waschen müssen, bevor sie etwas hantieren an den Menschen, das war Dr. Med Ignaz Semmelweis, 1818 bis 1865. Es war ja so im 19. Jahrhundert, ein Drittel der Frauen, die ins Spital kamen zur Entbindung, starben an Kindbettfieber. Und am meisten Tote hat man in den wissenschaftlichsten Spitälern, das sind die Universitätsspitälern, wo man viel Forschung betreibt. Komisch, oder? Das waren die schlimmsten. Und Semmelweis hat gesagt, ich verlange von meinen Studenten, meinen Mitarbeitern, dass sie zuerst die Hände waschen. Das war so. Die haben Wissenschaft betrieben in einem Raum, an den Leichen, seziert. Dann kam eine Frau, hochschwanger, zur Geburt und dann wechselten sie das Zimmer, haben ihre Arbeit ausgeführt, das Baby ist geboren und dann in einem Drittel der Fälle die Mutter ist gestorben. Schrecklich. Aber die Kollegen, und das waren wirklich moderne Wissenschaftler, die haben Semmelweis, der Name sagt es ja, war ein Jude, der hatte natürlich diesen Hintergrund, der wurde verspottet, ausgegrenzt. Der arme Mann ist später in einer psychiatrischen Klinik verendet. Und es war erst Dr. Med Joseph Lister, 1827 bis 1912, der schließlich erfolgreich antiseptische Maßnahmen in die Medizin einführte. Das Ganze ist also noch sehr jung. Aber die Bibel hat das schon längst gelehrt. In 4. Mose 19, 19 heißt es, die Tote berührt haben, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und am Abend wird er rein sein. Und das hat man im Judentum von alters her praktiziert, in solchen Ritualbädern. Das sind Ritualbäder, die habe ich fotografiert in Jerusalem, nahe beim Tempel, aus der Zeit Jesu. Da auf dem breiten Weg ging man unrein hinein und dann hat man da sich gebadet und kam auf dem schmalen Weg gereinigt wieder hinauf. Dreißigster Punkt, Hygiene durch Baden. Nun, nicht nur im Zusammenhang mit dem Berühren des Toten, sondern allgemein hat die Bibel die Hygiene vorgeschrieben, durch rituelle Bäder. Nur ein Beispiel aus vielen, 3. Mose 15, Vers 16. Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Und viele andere Dinge werden genannt. Immer mit Waschen muss das gelöst werden. Hier sehen Sie ein Ritualbad aus Qumran am Toten Meer. Das gehörte zum ABC des Judentums. Hebräer 6 sagt, die Anfangsgründe des Judentums ist die Lehre von den Waschungen. Und so haben die Juden das eben durch die Jahrtausende hindurch praktiziert und damit eben viele, viele Krankheiten vermieden, die die anderen Völker einfach so auf sich nehmen mussten. Übrigens, in den Jahren 1347 bis 1352, da tobte der schwarze Tod in Europa, die Pest. Es gab 25 Millionen Todesopfer. Ein Drittel von Europa starb damals. Und dann hat man herausgefunden, in Anführungsstrichen, die Ursache davon, das sind die Juden. Die haben die Brunnen vergiftet. Beweis? Und den Juden gibt es viel weniger Epidemieopfer als unter den Nichtjuden. Also die haben was gemacht. Und in dieser Zeit wurde etwa 1 Million Juden in Europa umgebracht. Lange vor den Nazis. Aber wieso hatten die eben einen solchen Vorteil? Niemand praktizierte, auch in Europa, solche Hygiene wie die Juden. Ich habe gesagt, mehr als 30 Punkte, jetzt kommt der letzte. 31, Isolation. 3. Mose 13, 45. Und der Aussätzige, an den das übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Nun, im Europa des Mittelalters hätten durch diese Art Isolation im Zusammenhang mit Lepra und Pest Millionen von Menschenleben gerettet werden können. Aber das ging lange Zeit, bis man in Europa merkte, man muss in solchen Fällen die Kranken aus der Gesellschaft aussondern, zum Schutz der übrigen Gesellschaft. Aber das hat man in der Bibel schon seit 3500 Jahren gewusst. Nun, wir sehen etwas von der Weisheit der Bibel. Aber da könnte jemand sagen, ja natürlich, die Juden, die haben doch schon einen Drittel der Nobelpreisträger auf ihrer Seite. Ist ja unglaublich, ist ja nicht ein Drittel der Menschheit Jude. Aber es ist so, die waren so gescheit. Nein, hat gar nichts mit dem zu tun. Sondern in 5. Mose 4 sagt Mose, dass er diese Weisheit von Gott bekommen hat. Er sagt in Vers 5, siehe, ich habe euch, Israel, Satzungen und Recht gelehrt, so wie der Herr mein Gott mir geboten hat. Das sagt er in seiner Abschiedsrede vor seinem Tod. Damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Er wusste, das ist unerhörte Weisheit. Aber es ist Weisheit Gottes. Und dieses Volk kann als weise gelten, wenn es nach der Bibel lebt. Nun möchte ich zeigen, der Kontrast der Weisheit Gottes in der Bibel zur Weisheit der Welt, zur Weisheit Ägyptens. Zur Zeit von Mose war Ägypten eine Hochzivilisation. Wir besitzen heute noch den riesenlangen Papyrus Eber aus Ägypten. Ein riesenlanges Dokument aus der Zeit von Mose, 1550 vor Christus. Und da werden viele Rezepte gegeben für die Ärztepriester Ägyptens. Das waren wirklich die Spitzenwissenschaftler damals. Um graue Haare zu vermeiden. Oh, das wäre jetzt interessant für mich, nicht wahr? Kopf bestreichen mit dem Blut eines schwarzen Kalbes. Muss ich mir dann schon noch gut überlegen, oder? Das im Öl gekocht wurde, aber, oder mit dem Fett einstreichen, einer Klapperschlange. Da werden Arzneimittel beschrieben aus Eidechsenblut, Schweineohren, verfaultem Fleisch, sowie aus Kot von Esel, Mensch und Katze. Also genau das Rezept, um Typhus auszulösen und Starrkrampf und so weiter, nicht wahr? Sogar auf Wunden solche Dinge legen. Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Und nun ist interessant, warum finden wir diese Dinge auch nicht ansatzweise in der Bibel? Mose lebte ja, wuchs auf in Ägypten, sogar am Hof des Pharao. Apostelgeschichte 7,22 sagt, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Aber er hat diese Weisheit der Welt verworfen und hat die Weisheit Gottes durch Inspiration angenommen. Und wir können heute den Test machen. So möchte ich den Kreis schließen. Ich habe am Anfang vorgestellt, was die Bibel über sich selber sagt. Sie sei Gottes Offenbarung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber wir können nun rückblickend sagen, ja, das müssen wir bestätigen. Im Psalm 19, Vers 7 schreibt David, König David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Erquicken die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Aber noch etwas. Wir sehen, dass man zu gewissen Zeiten nicht verstehen konnte, warum Gott so und so sagte. Und man musste einfach wie ein Kind den Eltern vertrauen, dass Gott richtig führt. Und es war gut. Es waren Gebote, die zum Leben auf dieser Erde gegeben wurden. Nun ist es aber so, dass die Bibel uns nicht nur zeigt, wie der Mensch hier auf Erden das Leben verlängern kann. Das geht's, Mose sagt immer wieder, wenn ihr diese Gebote einhaltet, werdet ihr eure Tage, Lebenstage auf Erden verlängern. Das geht. Das funktioniert so. Übrigens, Mose sagt, Psalm 90, Lebenstage des Menschen sind 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. Aber in der Zeit von Mose war die Lebenserwartung in Ägypten 30 Jahre. Nun, in Johannes 3, Vers 16 steht, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott erklärt uns, wie wir ewiges Leben haben können, das über dieses Irdische hinausgeht, in ewige Gemeinschaft mit Gott. Und nun kann jemand sagen, das glaube ich einfach nicht. Ja gut, aber wenn wir jetzt gesehen haben, wie in dem Bereich, in dem wir leben, wir sind jetzt nicht im Jenseits. Wir können nicht einfach ins Jenseits hinübergehen, mal nachschauen. Aber im Diesseits können wir nachschauen. Und wenn wir sehen, wie die Bibel Recht hat im Diesseits, dann haben wir Grund, warum wir der Bibel vertrauen, auch im Blick auf das Jenseits. Wie wir ewiges Leben haben können. Und dann sagt sich jemand, aber ich möchte einen anderen Weg. Nein, Gott sagt, wie der Weg geht. Er sagt, durch seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient haben, auf sich nehmen wollte. Und jeder, der seine persönliche Schuld im Gebet Gott reuig bekennt und glaubt, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, dem gibt Gott das ewige Leben. Als gegenwärtiger Besitz, sondern ewiges Leben habe. Nicht ewiges Leben haben wird. In dem Moment, wo der Mensch glaubt an den Sohn Gottes, hat er das ewige Leben. Dann kann man es dann wieder verlieren. Nein, sonst hätte er es ja gar nicht gehabt. Wenn ich ewiges Leben habe, dann habe ich es, ja? Aber wenn ich es wieder verliere, dann habe ich es gar nie gehabt. Da hätte ich Leben gehabt, aber nicht ewiges Leben. Ja, also Gott zeigt den Weg und wir vertrauen der Bibel nicht durch einen blinden Sprung ins Dunkle, sondern weil wir wissen, wie vertrauenswürdig die Bibel ist. Und das ist ganz wichtig, wenn man in die Berge geht, sagen wir in die Alpen in der Schweiz. Bei schwierigen Touren müssen Sie unbedingt einen Bergführer mitnehmen. Und der sagt manchmal ganz komische Sachen. Jetzt wird es ganz schwierig und dann erklärt er genau, wie man das mit dem Fuß machen muss und dann nachher. Und Sie müssen einfach wirklich das tun, was er sagt. Und dann können Sie in einer schwierigen Situation überleben. Und das ist auch nicht einfach ein Sprung ins Dunkle. Man weiß, das ist ja ein Spezialist. Der weiß genau, wie man in den Schweizer Alpen schwierige Situationen überwindet. Und darum vertraut man ihm, weil wir einen Grund haben zu vertrauen. Und so ist es mit der Bibel. Es ist nicht ein Sprung ins Dunkle, sondern wir können wirklich wissen, dass dieses Buch unmöglich menschlich ist. Es ist Gottes Wort und darum können wir vertrauen, es stimmt. Noch einmal zum Schluss. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Vielen Dank, Roger, für diese mutmachenden Worte, dem Wort Gottes zu vertrauen. Nehmt es mit nach Hause, denkt nochmal drüber nach. Vielleicht ist wirklich jemand hier, der diesen Schritt zu Gott noch nicht getan hat. Überdenkt es, wendet euch an Leute, wo ihr wisst, die haben diesen Schritt getan, die leben mit Gott, die vertrauen dem Wort Gottes, redet mit ihnen, betet mit ihnen. Der Hans hat mich nochmal darauf hingewiesen, auf zwei Sachen wenigstens hier aufmerksam zu machen. Eine CD ist die Bibel Wahrheit, Indizien und Bestätigungen für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Ähnlich wie hier William MacDonald. Und dann noch hier ein Buch, die Bibel im Test, Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Bibel. Josh McDowell, ein Mann, der sich auch aufgemacht hatte, Beweise zu sammeln, um Auferstehung Jesu und diese grundlegenden Wahrheiten des Christentums zu leugnen und der bei seinen Nachforschungen auf Tatsachen stieß, die ihn schließlich auf die Knie gezwungen haben. Also auch interessant, 5 Euro, 1 Euro. Ja, jetzt nochmal herzlichen Dank, was ich vorhin vergessen habe, ganz großen Dank nochmal an die, die in der Kinderstunde, in der Kinderbetreuung mitgearbeitet haben, dass Eltern hier frei sein konnten an diesen Stunden hier teilzunehmen, an diesen Vorträgen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch euch zu entlassen in den Alltag, jeden an seinen Platz, wo er ihn hingestellt hat. mit dieser Hoffnung im Herzen, das Wort Gottes ist vertrauenswürdig, trägt mich hier in meinem Alltag schon durch und auch, was die Ewigkeit betrifft, ist es zuverlässig. Jetzt bitte ich euch nochmal, dass wir aufstehen und gemeinsam nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Tage, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen konnten, auch für diesen Vortrag eben, der uns ganz neu Mut macht, deinem Wort zu vertrauen. Himmel und Erde werden ja mal vergehen, aber dieses Wort Gottes, das, ja, was Gott uns gesagt hat, es bleibt in alle Ewigkeit. Danke, dass wir neu Mut fassen dürfen, oder vielleicht ist jemand hier, der zum ersten Mal aufgefordert ist, Mut zu fassen, dir zu vertrauen. Wir möchten uns jetzt dir anbefehlen. Danke nochmal, dass Roger Libby hier sich bereit erklärt hat, uns diese interessanten, lebendigen Dinge hier ans Herz zu legen. Bitte sei du jetzt mit einem jeden auf dem Heimweg, überall, wo er hinfahren muss. Sei du bei uns im Alltag. Danke nochmal für die Verheißungen deines Wortes und danke für den Segen, den wir hier erfahren durften. Amen.